Es gibt Jahrzehnten Migranten in Deutschland und das sind einige Jahrzehnte und fast jeder zweite Mensch, der Fußball spielt, hat irgendwo Migrationshintergrund und dann ist das einfach eine Riesendiskrepanz, wenn ich der Erste wäre. Das ist irgendwo traurig, aber vielleicht auch ein Licht im Tunnel.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des MVEV Sportcast Heimvorteil. Unser heutiger Gast ist Ali Pischbehn, der neue Vorsitzende des Fußballkreis Steinfurt. Hallo Ali.
Hallo Marius.
Ja, ich habe es gerade gesagt, du bist der neue Vorsitzende des Fußballkreis Steinfurt. Ende März 2025 bist du gewählt worden. Du bist gerade mal 36 Jahre alt. Ich finde, für diesen Posten bist du ungewöhnlich jung.
Ja, das stimmt, aber auf deinem Zettel steht doch, glaube ich, noch gut aussehend, oder?
Ungewöhnlich gut aussehend. Ja, das steht hier auch.
Ja. Nein, wohl wahr, du hast recht. Also ich muss sagen, auf Veranstaltungen, auf denen ich bin, die gerade was mit Fußballverband zu tun haben, ist das immer ein sehr ungewöhnliches Bild und sorgt auch immer erst für eine Überraschung. Also sowohl was das Alter angeht, als auch so die Optik. Das ist nicht so das, was die Kollegen dort gewohnt sind, sagen wir es mal so.
Okay. Ja, 36, schon Chef des Fußballkreis Steinfurt. Wohin soll die Reise mal gehen? Irgendwann DFB-Präsident?
Ganz schwer zu sagen. Also ich muss da einfach ehrlich sein. Bei mir ist es so, dass ich beruflich und auch privat generell alles, was so irgendwie mit beruflicher Karriere zu tun hat, immer Pläne und Ziele und Visionen habe. Bei Ehrenamt ist es aber so, dass ich immer so aus dem Bauchgefühl entscheide und immer das mache, wo ich mich gerade mit gut empfinde. Und das heißt, also ich treffe jetzt keine Entscheidung, weil ich der Meinung bin, ich brauche diesen Titel, um dann den nächsten zu jagen. Also ich bin da eher so ein anderer Ehrenamtler, der das aus der Vision, also aus der Begeisterung macht und gar nicht weiterdenkt. Dementsprechend würde ich sagen, einfach einen Schritt nach dem anderen. Ich habe die Aufgabe gerade erst angefangen, dementsprechend habe ich noch keine weiteren Pläne.
Alles klar. Aber dann lass uns doch mal nachzeichnen, wie du es so schnell, so weit nach oben schon geschafft hast. Oder vielleicht fangen wir noch weiter vorne an. Ich weiß gar nicht, ob das noch politisch korrekt ist, das zu fragen, aber bist du in Deutschland geboren?
Politisch bestimmt korrekt, ja. Man kann alles fragen. Das ist ja die Demokratie, die uns so auszeichnet. Ich bin mit 9 nach Deutschland gekommen. Also nein, ich bin nicht in Deutschland geboren. Wir sind damals mit meiner Familie aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Und ja, wir haben so das typische Flüchtlingsleben durchgelebt, was man so kennt. Also wir
warum geflohen? Wovor?
Aus religiösen Gründen. Also es war jetzt keine wirtschaftliche Flucht, sondern wir sind christlich. Und dementsprechend war das für uns in einem islamischen Land etwas schwierig. Und mein Vater war immer ein Freigeist und wollte ganz gerne, dass seine Kinder selbstbestimmt aufwachsen. Und cool. Dementsprechend hat er entschieden, alles liegen zu lassen und nach Deutschland zu kommen. Und das war so unser Grund. Und wir haben damals halt 1998 das Leben so gelebt, wie man es so kennt als Geflüchtete. Also wir waren erst in Leipzig in einem Erstaufnahmelager mit 50.000 Leuten. Dann wurden wir nach Cottbus verschifft. Und dann sind wir von Cottbus zu einem Dörfchen namens Torgau. Ein wunderschöner Dorf, den wollen wir nochmal besuchen, mein Bruder und ich. So ein bisschen Nostalgie wieder erleben und dann sind wir irgendwann nach Steinfurt gekommen und haben seitdem so unsere Heimat in Steinfurt gefunden.
Du hast dich dann aber offenbar hier hochgearbeitet. War das dann schwierig als Flüchtling?
Ja, ich denke, jeder, der irgendwie Migrationserfahrung hat oder Hintergrund hat, weiß das. Es ist immer schwer, weil man halt sich doppelt beweisen muss, ne? Und man hat auch natürlich mit Vorurteilen zu kämpfen. Das ist nun mal so das Thema Alltagsrassismus ist völlig normal. Ich versuche darüber hinwegzusehen und ich sehe das auch nicht immer nur negativ. Natürlich ist das negativ, gerade wenn Menschen introvertiert sind, aber ich bin sehr extrovertiert und mich motiviert sowas einfach noch mehr zu machen. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ganz, ganz viele Menschen, die Migrationserfahrung haben, sehr erfolgreich sind. Davon nehme ich mich jetzt mal aus. Ich bin nicht so erfolgreich, aber es gibt ganz viele, die sehr erfolgreich sind, weil die halt einfach doppelt so viel leisten mussten im Leben. Und dementsprechend finde ich das gar nicht so schlimm für unsere Situation, aber es wäre natürlich schöner, wenn es keinen Rassismus oder keinen Alltagsrassismus oder keine Vorurteile geben würde auf der Welt.
Also wenn ich richtig informiert bin, dann führst du deine eigene Firma und bist da auch nicht ganz unerfolgreich. Aber wir wollen ja heute über Sport und Fußball sprechen. Wie sahen denn deine Anfänge im Fußball aus? Hast du selbst gespielt?
Ja, ich habe allen Netze selbst gespielt. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, es war die C- oder B-Jugend, in der ich eingestiegen bin, beim SV Burg Steinfurt. Ich habe vorher mit Taekwondo angefangen, aber war doch nicht so meins. Und ich habe irgendwann mal mit Fußball angefangen und habe dann, ich meine, es war in der dritten Mannschaft, habe ich dann irgendwann mal meine Ausbildung angefangen mit viel Warterei wegen fehlendem Aufenthaltstitel. Und dann wollte ich alles auf die Karte Ausbildung setzen, weil ich halt auch damals kein Auto hatte und 4 Stunden Fahrtweg hatte, also 2 Stunden Bus hin, 2 Stunden Bus zurück. Das hat mit Fußball nicht mehr zusammengepasst, deswegen habe ich halt einen Cut gemacht und kein Fußball mehr gespielt.
Oh. Okay. Du hast dann aber irgendwann deinen eigenen Fußballverein gegründet. Ich war damals, ich glaube 2013, 2014 war ich Sportredakteur in Steinfurt und habe dann das Gerücht gehört, da machen irgendwelche Deutsch-Russen gründen ihren eigenen Verein. Dann habe ich deine Handynummer bekommen und deinen Namen, habe mir gedacht, Ali Pischbin, okay, Deutsch-Russe, okay, mag sein. Habe dich dann angerufen, das war unser erstes Telefonat vor über 10 Jahren und habe dir dann die Frage gestellt, ich habe gehört, ihr wollt mit ein paar Deutsch-Russen einen Fußballverein eröffnen. Stimmt das?
Das stimmt nur begrenzt, denn ich habe ein Zitat noch im Kopf. Deine Wortwahl war Sammelbecken für Deutsch-Russen. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich sag, Marius, nein, ich kann zwar ein bisschen Russisch, aber ich bin kein Russe. Ich bin Deutsch mit Migrationshintergrund. Und nein, Spaß beiseite. Wir hatten damals zum damaligen Zeitpunkt einige Spieler, die Deutsch-Russen waren, aber wir hatten damals, glaube ich, auch im ersten Jahr über 15 Nationen und mir war super, super wichtig, dass der Verein nicht monoethnisch ist. Das heißt, der soll keine Ethnie im Namen haben, keine Religion im Namen haben und deswegen fiel die Wahl halt auf Galaxy Steinfurt. Unser Spruch war damals, wir nehmen alle Menschen aus der ganzen Galaxie. So war das damals.
Ja. 2013? Oder?
2013 war das, genau.
Alles klar. Die Vereinsgründung, die dürfte ja mit viel Aufwand verbunden gewesen sein. Hat dich das damals überrascht?
Ja, da müsste ich jetzt weit zurück überlegen, aber ich meine, dass ich schon wusste, dass das sehr aufwendig war. Ich muss gestehen, dass ich am Ende ziemlich in Gänsefüßchen alleine gelassen wurde. Wir waren eine große Truppe an Freunden, die was machen wollten. Wir hatten jetzt gar keine großen Visionen und Ideen, sondern erstmal ging es darum, Freunde zusammenbringen, einen Fußballverein gründen. Ist doch immer so ein Traum, den Jugendliche haben. Ja, alle spielen Fußballmanager, spielen FIFA und so war die Idee. Und dann haben die Jungs immer gesagt, da waren auch wirklich gute Spieler dabei, die höherklassig gespielt haben, teilweise Westfalenliga. Und dann hieß es, ja nee, aber sowas kann man gar nicht. Und das hat mich so ein bisschen getriggert, dass ich gesagt habe, nö, das kann man wohl. Und als ich dann angefangen habe zu planen und tun, kam dann immer wieder der ein oder andere, der dann mit unterstützen wollte, mit der Aussage, ah, ich werde wohl spielen, aber ich möchte in der Vereinsführung nichts zu tun haben. Also weder arbeiten, noch Haftung, noch irgendwie in der Kreide stehen. Und deswegen musste ich da für mich irgendwann einen Schluss fassen und habe gesagt, okay, ich mach's alleine. Und habe dann so ein bisschen meine Vision reingebracht und habe versucht, das Thema Inklusion und Integration mit auf die Fahne zu schreiben, weil das für mich halt sehr wichtig ist. Und dementsprechend war der Aufwand schon enorm groß. Ich habe gerade im ersten Jahr, habe ich damals mir notiert, 15 Urlaubstage alleine für so Tagstermine verbraten mit dem Bürgermeister und Co. Wow. Aber auf der anderen Seite muss ich gestehen, dass der Spaß halt auch extrem im Vordergrund stand. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Das hat mich auch persönlich weiterentwickelt einfach.
Mhm. Ich glaube, es gab auch damals ein paar Widerstände vom SV Burg Steinfurt. Von dem habt ihr euch ja so ein bisschen abgenabelt dann als Mannschaft. Ja, wie hast du das in Erinnerung?
Ja, im Nachhinein betrachtet ist das alles so wie viele Dinge im Leben. Am Anfang ist immer alles sehr dramatisch und dann lacht man drüber. Also ich muss jetzt vorwegnehmen, mit der Kontakt mit dem SV Burg Steinfurt, sowohl in den letzten Jahren als auch jetzt, ist extrem gut. Damals war es aber so, dass das jetzt nicht auf Gegenliebe gestoßen ist, dass noch ein neuer Verein den Platz besetzt, noch ein neuer Verein, mit dem man sprechen muss. Und deswegen war der Austausch einfach nicht so schön. Das ging auch, glaube ich, der Stadtverwaltung gewaltig gegen den Strich, weil alle Absprachen über die Stadtverwaltung liefen, wir nicht miteinander sprechen konnten. Ich habe es damals gar nicht verstanden, ich habe da kein Verständnis für gehabt, aber jetzt im Nachhinein habe ich da Verständnis für, weil das waren damals auch zwei Vereine, die fusioniert sind, die dann sich was aufgebaut haben mit einem neuen Vorstand und Co. Und für die war das, glaube ich, auch erstmal nicht so schön, dass da einfach jemand weiteres dazukommt und man hat auch erstmal eine Abwehrhaltung, wenn man jemanden nicht kennt. Und aber ich glaube, gerade da hat es auch viel Bewegung gegeben, neuer Vorstand, und da hat man irgendwann gesehen, dass wir oder auch gerade ich jemand ist, mit dem man gut arbeiten kann. Und das hat sich jetzt so eingespielt und wir verstehen uns super gut und es gibt gar keinen Groll. Und wir versuchen, viele Dinge gemeinsam zu machen. Und also im Nachhinein betrachtet war das alles viel entspannter, aber damals war es natürlich, hat mir einige Kopfschmerzen bereitet, muss ich gestehen.
Dir ist im Jahr 2015 eine riesige Ehre zuteil geworden. Und zwar hat dich der DFB in den Club 100 aufgenommen. Da werden jedes Jahr deutschlandweit 100 Ehrenamtliche aufgenommen, die sich besonders engagiert haben. Ich glaube, du wurdest damals einmal für die Vereinsgründung geehrt, aber eben auch, weil du unfassbar viel in deinem neuen Verein für Flüchtlinge getan hast.
Genau, genau. Wir hatten halt natürlich mit der Gründung 2013 die große Flüchtlingswelle 2014 und die Idee der Integration und Inklusion war natürlich wichtig für uns und dementsprechend haben wir schon, also ich war mindestens zweimal, dreimal die Woche in unterschiedlichen Flüchtlingsheimen und wir hatten alleine ein offenes Training für geflüchtete Menschen ohne Anmeldung, ohne Zusagen, wo immer 40 Leute da waren. Das war schon sehr viel und wir haben halt aus die Fahne geschrieben, auch nach dem Training was zu machen. Also mit den Leuten dann irgendwie vielleicht mal zum Kurs gehen, Jobs zu suchen, Ausbildungssuche, Sprachkurse und so weiter und so fort. Das war so unsere, so patenmäßig. 20. Und genau, damals war das so, dass der Christian Spitthoff, das war unser Trainer damals, der hat mich dann vorgeschlagen, weil der Kreis einmal im Jahr Leute ehrt, die ehrenamtlich tätig sind, die Vereine müssen sich bewerben. Und damals hatte Christian Spitthoff mich vorgeschlagen und Hans-Dieter Schnippe, der damalige Kreisvorsitzende, der musste dann aus 5 Leuten, die geehrt wurden, eine Person beim Verband weitermelden, sozusagen den Kreissieger nennen wir das. Und ich war damals auch mit Abstand der Jüngste und das ist dann nicht so ganz auf Gegenliebe gestoßen, die Entscheidung von Hans-Dieter Schnippe. Da gab es auch einen Zeitungsartikel zu, der nicht so schön war, wo Hans-Dieter Schnippe total in die Kritik genommen wurde, wie es sein kann, dass so ein junger Mensch, der gerade mal seit 2 Jahren da ist, sowas gewinnt. Man muss aber, wenn man die Wahrheit kennt, es werden nur die letzten 12 Monate betrachtet und nicht die letzten 30 Jahre. Und da war es halt so, dass Hans-Dieter das so entschieden hat. Und zum Glück war das dann so, dass der DFB aus allen Kreissiegern mich zu den Top 100 gewählt hat. Und dann nochmal on top war ich derjenige, wo sie halt auch die Anreise gemacht haben und Videos über uns gedreht haben. Das war für mich schön natürlich, aber ich fand es umso schöner für den Kreisvorsitzenden, der dann halt auch einfach alles richtig gemacht hat. Und die Kritik, die da war, einfach völlig unberechtigt war.
Ja. Ja, du warst dann erst nur Vereinsvorsitzender des FC Galaxy, aber dann folgten ja, glaube ich, schnell weitere Posten im Sport. Was hast du da so gemacht?
Ja, ich habe ziemlich früh, ich glaube ein Jahr nach der Gründung, den Uli Fischer kennengelernt. Den kennen die Menschen im Kreis, die was mit Sport zu tun haben. Ein super engagierter Mensch. Der war Vorstandsvorsitzender vom Kreis Sportbund und der hat ziemlich schnell gemerkt, dass man wahrscheinlich gemeinsame Synergien hat und was erreichen kann und hat mich ziemlich schnell dafür gewonnen, dass ich ins Präsidium beim Kreis Sportbund gehe und daher bin ich, glaube ich, seit 12 Jahren Vizepräsident da. Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben. Ich war ja ziemlich häufig dann auch mit dem Fußball unterwegs, gerade durch die Club 100-Geschichte viele Leute kennengelernt. Das heißt, der DFB hat mich immer wieder mal zu Projekten eingeladen, sei es im Mentoring-Programm, sei es um irgendwelche Erfahrungen auszutauschen in Frankfurt. Und darüber hinaus bin ich dann nach Kamen, also Kaiserau, gekommen und war dann, seitdem, ich glaube, das sind auch 5, 6 Jahre her, in der Kommission und arbeite da. Da geht es um das Thema Integration, Rassismus, Prävention und so weiter und so fort. Da arbeite ich mit und ja, irgendwann mal vor, ich meine, 4 Jahren hat sich das dann ergeben, dass ich dann in den Kreisvorstand gestoßen bin für Kreis- und Vereinsentwicklung.
Bist du einer, der nicht Nein sagen kann?
Privat ja, also wenn mich jemand fragt, ich biete immer meine Hilfe an. Ich muss aber gestehen, im Ehrenamt ist das schon so, dass ich Nein sagen kann, weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich habe immer wieder mal Angebote, sei es von Vereinen oder anderen Verbänden oder irgendwelchen Beiräten. Ich kann schon Nein sagen. Ich muss aber gestehen, da gibt es eine kleine lustige Geschichte zu. Gerade die Arbeit im Kreisvorstand, weil die auch mit Aufwand verbunden ist, habe ich schon immer irgendwie nicht gewollt. Und in dem Fall konnte ich wirklich nicht Nein sagen, weil das war so, dass wir, wenn wir schon beim Ehrenamt sind, ich war Vorsitzender des Vereins, da hatten wir ein Mädchen in der Corona-Zeit vorgeschlagen für einen Ehrenamtspreis. Eine sehr nette junge Dame, die im Bereich, da ging es um das Thema Konzepte, Gesundheit, Hygienekonzepte für Corona. Und sie hat sich dann vorgeschlagen und sie gehört dann noch zu den 5 Siegern. Ja, und dann waren wir beim SC Altenrheine mit 4 anderen Vereinen, also jeweils der Preisträger und der Vorsitzende, ich und ja, der komplette Kreisvorstand und da haben halt irgendwie so 15 Leute eine Stunde warten müssen auf sie und da kam eine Stunde später ein Anruf, dass sie sagte, ups, ich dachte, es wäre nächste Woche und ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber ich glaube, das war dann ziemlich clever von Hans-Dieter Schnippe, dass er dann als nächsten Tagesordnungspunkt genommen hat, dass die Position des Vereins- und Kreisentwicklers vakant ist und mich dann so indirekt angesprochen hat und ja, mein schlechtes Gewissen hat dann gesagt, ich muss das jetzt machen, also da konnte ich wirklich nicht Nein sagen.
Okay.
Kurz mal aufgepasst, liebe Podcast-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wolltet ihr eigentlich schon immer wissen, was in der Redaktion geschieht? Was unser Reporter-Team bewegt und über welche Themen am meisten diskutiert wird? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Unsere Redakteurinnen und Redakteure geben im wöchentlichen Newsletter 5 vor 5 einen Einblick in ihre Arbeit und erläutern, welche Themen der Woche ihnen besonders wichtig waren. Immer freitags um 5 vor 5. Hier könnt ihr euch kostenlos registrieren. mv-ev.de/newsletter.
Du bist schon einige Zeit im Kreisvorstand. Anfang des Jahres ging es ja bei euch dann ziemlich hoch her. Es gab da einige Abweichler, die nicht mehr mit dem Vorsitzenden Heinz-Gerhard Hüveler weitermachen wollten. Du warst auch einer dieser Abweichler. Ja, was war das Problem? Wie erinnerst du dich daran?
Ja, ich würde jetzt ungern ins Detail gehen, muss ich sagen, weil das auch auf die falsche Plattform ist. Aber ja, es waren sehr turbulente Zeiten und einige unschöne Dinge. Ich war ja komplett neu im Kreisvorstand und für mich war Hans-Dieter Schnippe immer so derjenige, mit dem ich Kontakt hatte. Und dann hatten wir einen neuen Vorsitzenden und ich habe meine Arbeit, die hat mir echt gut gefallen. Auch das war ja das Thema Ehrenamt und wir haben halt die Bewerberzahlen verzehnfacht und es lief gut und es hat aber nicht gepasst, also so, ich sag mal, zwischenmenschlich und auch vielleicht vom Führungsstil her. Und dementsprechend habe ich für mich entschieden, völlig unabhängig davon, was die anderen machen. Also es ist eine Person ausgeschieden schon mit der Amtsperiode, der gesagt hat, ich mach's nicht weiter. Und ich habe dann für mich entschieden, ich mach nach den 3 Jahren auch nicht weiter. Ich wollte nicht mittendrin aufhören. Und das war ganz klar, dass ich gesagt habe, nein, es ist ein Ehrenamt, was mir Spaß machen muss. Und wenn das gerade keinen Spaß macht, mache ich es nicht. Und daraus hat sich halt, also parallel dazu haben ganz viele die gleiche Meinung gehabt. Und so kam es halt dazu, dass sich eigentlich jeder, bis auf eine Person aus dem Kreisvorstand, gesagt haben, wir hören auf, wenn es eine Wiederwahl gibt. Und da stand auch in der Zeitung, dass der Vorsitzende sich wieder wählen lassen will, ohne in Absprache mit uns zu gehen. Und so haben wir dann entschlossen, dass sie sagen, wir machen es nicht. Und so ging das Ganze halt irgendwie seinen Weg.
Und wie kam es dann, dass du als Nachfolger auserkoren wurdest?
Ja, das war auch eine ganz lustige Geschichte. Also wir waren uns alle einig, dass wir nicht weitermachen. Das heißt, der Kreisvorstand hatte allen Ernstes ohne Position wiedergewählt worden beim Kreistag. Und das wollten wir natürlich den Verein nicht zumuten. Deswegen haben wir uns überlegt, was machen wir? Und jeder war sich einig, die Arbeit macht Spaß, die Position macht Spaß. Nur will man das Ganze unter einer anderen Führung. Und es hat sich leider keiner freiwillig erklärt. Und dementsprechend habe ich viele Gespräche geführt und 2, 3 Personen, die ich für gut empfunden habe, angesprochen. Aber die haben alle abgewunken, gesagt, keine Chance, mache ich nicht, viel zu aufwendig, möchte ich nicht. Und dann hatte ich aus dem Joke gesagt, ganz ehrlich, wenn sich gar keiner findet, bevor wir alle aufhören, also wirklich im letzten Szenario würde ich das mir antun, weil es doch völlig unvorstellbar war mit der Selbstständigkeit, mit dem Fußballverein. Und da hat damals unser damaliger 2. Vorsitzender Jürgen Lüttgehaus mich drauf festgenagelt und gesagt, okay, dann machen wir das so. Und da hatte sich zwischenzeitlich dann jemand doch gemeldet und bereit erklärt, das zu machen. Und ich war super glücklich, ich war sehr gerne, mach das und super gerne. Und ja, leider war das dann so, das ging ja auch dann in die Presse, dass die gewählte Person, die wurde auch publik gemacht an die Vereine, dass wir einen Gegenkandidaten stellen, aber die Person hat dann 2, 3 Wochen vor dem Kreistag aus privaten Gründen, die nichts mit dem Kreisvorstand zu tun haben, seinen Rücktritt in allen Ämtern dargelegt und dann standen wir wieder vor dem Nichts und dann einfach machen. Ich muss aber nochmal betonen, ich wollte es nie. Also ich wollte nie Kreisvorsitzender werden.
Okay. Ja, Herr Hüveler, dein Vorgänger, der ist ja dann doch freiwillig zurückgetreten, wollte da in keine Kampfabstimmung gehen oder wollte einfach nicht mehr. Du bist es dann geworden, genau. Ich habe mal gehört, du sollst deutschlandweit der erste Kreisvorsitzende mit Migrationshintergrund sein. Stimmt es?
Ich habe es auch mal gehört, so von ein paar Leuten, die in den Verbänden arbeiten. Ich muss aber dazu gestehen, es hat mich nicht großartig interessiert, ob es so ist. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie hingegangen und habe Statistiken gesucht, aber ich weiß, dass die Landesverbände das für sich machen. Das heißt, beim DFB da gibt es keine Statistik darüber. Ich musste jetzt auch nicht meinen Ausweis einreichen oder sagen, wo ich gebürtig herkomme. Mhm. Aber in Westfalen, also im FLVW, ist das auf jeden Fall so, weil die Frage mal von der Presse kam und da habe ich die weitergeleitet. Und ich meine, dass ich bisher noch keinen DFB gesehen habe, also im kompletten Land, wobei es für mich irrelevant ist, aber es wäre schön, wenn es mehr wären. Also es wäre schön, weil wenn man einfach mal die Fakten zusammenzählt, es gibt ja Jahrzehnten Migranten in Deutschland und das sind einige Jahrzehnte und fast jeder zweite Mensch, der Fußball spielt, hat irgendwo Migrationshintergrund und dann ist es einfach eine Riesendiskrepanz, wenn ich der Erste wäre. Das ist irgendwo traurig, aber vielleicht auch ein Licht im Tunnel.
Ja, deine ersten Monate als Chef des Fußballkreis Steinfurt sind um. Hast du es denn schon bereut?
Nö, aber es ist sehr turbulent, sagen wir es mal so. Ich habe letztens eine Staffeltagung gehabt und das fand mein Stellvertreter Jürgen Lüttgehaus sehr sinnbildlich. Da sollte ich mich vorstellen, weil Menschen aus anderen Kreisen kamen, Münster und Co. Und da habe ich mich vorgestellt mit den Worten, dass ich hauptamtlicher Kreisvorsitzender bin und ehrenamtlich ein bisschen Unternehmen führe und das passt aktuell so ein bisschen, weil das schon sehr, sehr viel ist, aber da bin ich selber schuld. Ich bin jemand, wenn ich etwas mache und Gott sei Dank sind meine Vorstandskollegen genauso, da will ich auch was bewegen und das heißt, ich rühre gerade in enorm viele Töpfe, um die Dinge richtig zu stellen, um die Dinge zukunftsorientiert aufzubauen und das ist schon sehr aufwendig. Wenn ich wirklich nach Schema P arbeiten würde und einfach nur das mache, was anfällt, wäre das, glaube ich, ein ganz entspannter Job, der einfach nur Unterschriften bedarf und dann mal 2, 3 Vereine besuchen und Grußworte sprechen. Aber dafür bin ich nicht der Mensch. Wenn ich was mache, muss ich richtig machen.
Ja, du und deine Mitstreiter, wie wollt ihr den Fußballkreis Steinfurt denn verändern, modernisieren? Welche wichtigen Aufgaben stehen an?
Ja, wir haben so einige Aufgaben. Wir haben ja vor kurzem die B-Liga ja enorm verändert und
die ist jetzt eingleisig.
Die ist jetzt eingleisig, genau. Ja. Da haben wir einige immer wieder neue Themen, die wir jetzt voranbringen. Die HKM zum Beispiel als Frage, wollen wir da was machen oder nicht? Aber wichtig ist uns, wir wollen das, den Kreis modernisieren. Wir wollen den Kreis digitalisieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich keine Abrechnungen mehr akzeptiere, die analog sind, die müssen digital sein. Es gibt dafür eine App, wurde in der Vergangenheit nicht genutzt, viel einfacher für alle. Und wir wollen uns einfach ein bisschen mehr für die Zukunft rüsten. Da kommt das Thema junges Ehrenamt. Wir wollen junge Menschen haben, deswegen haben wir vor kurzem einen E-Kreispokal ins Leben gerufen, der sehr, sehr gut angenommen wurde. Viele Vereine verstehen das noch nicht so ganz, weil sie denken, ah, man nimmt den Fußballer vom Platz weg. Aber faktisch ist das so, dass 80% der fußballspielenden Kinder auch an der Konsole spielen. Und es wäre viel sinnvoller, wenn man die einbindet im Fußballverein. Vielleicht einmal die Woche dann an der Konsole zu spielen und danach zum Training oder andersrum. Und das bringt halt auch einfach viel Potenzial mit, weil man sieht dann an einem Verein, dass junge Menschen doch aktiv sein können. Dass junge Menschen, also ein junger Mensch mit 17, wenn man den in einer normalen Vorstandssitzung reinsetzt, mit Tagesordnungspunkten, Protokollen, das ist völlig fremd für die, das verstehen die nicht. Das war für mich auch ein Problem. Für mich war das super schwierig, das zu verstehen, dass man dann Tagesordnungspunkte hat. So, und das ist für einen jungen Menschen nicht tastbar und auch nicht attraktiv. Und deswegen muss man halt solche Angebote schaffen. Aber jeder junge Mensch hat ein Handy in der Hand. Und wenn ich dann als Vereinsvorsitzender sehe, dass sie da ständig TikTok, Instagram und Co. benutzen, dann ist das doch super einfach, darüber jemanden zu generieren, der die Social-Media-Kanäle betreut. Weil die meisten Vereine, was das Thema angeht, noch nicht ihr Maximales ausgeschöpft haben, sagen wir es mal so. Also das sind so Dinge, die wir nach vorne bringen wollen. Modernisierung, Vereine zukunftsträchtiger aufbauen, aber was mir auch enorm wichtig ist, bei aller Modernisierung und Co., junges Ehrenamt, dass wir auch nicht vergessen, dass wir ein Verband sind, der die Interessen von Jugendlichen wahrt. Das heißt, wir haben schon mal das Thema angefangen, Prävention sexualisierter Gewalt. Das heißt, wir wollen das weiter nach vorne bringen, dass alle Trainer Führungszeugnisse haben müssen, dass es Schulungsmaßnahmen gibt, dass es Aufklärungsmaßnahmen gibt. Das sieht man ja von Kindergarten bis Grundschule. Da sehe ich uns als Verband ganz klar in der Pflicht, da auch was mitzugestalten.
Müssen die Trainer die sowieso ein Führungszeugnis haben?
Müssen die schon, aber das war in der Vergangenheit früher nicht so. Das ist ja alles so auch durch den Kreis Sportbund und auch durch die Landesverbände wie der Landessportbund und Co. nachgekommen, aber man kann ja noch mehr machen. Das heißt, man kann ja hingehen und Aufklärungsarbeit leisten und Co. Also für mich ist es wichtig, dass wir uns ganz klar darüber einig sind, dass alles, was wir machen, eine völlige Nebensache ist, wenn man das vergleicht mit Unversehrtheit unserer Kinder. Und dementsprechend müssen wir das an erster Linie nehmen, dass wir alles daran versuchen und dementsprechend, das ist auch nochmal eine Aufgabe, die vielleicht jetzt nicht so schön ist und auch nicht sofort Ergebnisse bringt, aber das ist enorm wichtig. Gerade wenn man selbst eigene Kinder hat, weiß man das und dementsprechend, das sind so Dinge, die wir nach wollen und halt auch, ich habe das Gefühl gehabt, dass in der Vergangenheit alles so ein bisschen, ich will nicht sagen willkürlich war, aber es war schon alles nicht irgendwie klar. Es war nicht klar geregelt und das ist so ein Thema, was ich auch von meinem Beruf kenne, dass man alles klar regeln muss, dass wir für alles Prozesse schaffen, dass es für alles klare Regeln gibt. Und das ist etwas, wo ich die nächsten 3,5 Jahre doch einiges mit zu tun haben werde. Aber es macht enorm viel Spaß, muss ich sagen.
Was für eine Art Chef möchtest du sein? Was für eine Art Anführer? Jemand, der auf den Tisch haut? Oder wie siehst du dich da?
Nee, ich bin gar nicht so der Mensch. Auch bei mir im Beruf. Ich bin keiner, der irgendwie Mitarbeiter irgendwie in einem anderen Ton anspricht, wenn es mal nicht läuft. Ich möchte eigentlich eine Art Chef sein, mit dem man gut sich versteht und in dem, wo man weiß, ich bin zum Beispiel jemand, mir ist das Ergebnis wichtig. Der Weg spielt keine Rolle. Also wenn eine Person seinen Ausschuss oder seine Arbeit völlig im Griff hat, ist mir das eigentlich völlig egal, ob er den Weg A, B oder C wählt oder ob der jetzt WhatsApp benutzt oder Instagram oder Brieftaube. Hauptsache, sein Ziel ist erreicht. Und so ein Mensch bin ich, dass ich halt die Menschen selber machen lasse und ich möchte eigentlich auch einen Chef haben, zu dem man einfach mal kommt, wenn es mal nicht gut läuft und dass man Dinge anspricht, weil ich möchte, habe ich meinen Mitstreitern auch gesagt, nicht in 3 Jahren vor der Situation stehen, dass man mir sagt, mit dir möchten wir nicht mehr. Und das habe ich ganz klar, ich sag mal, meinen Kollegen mit auf den Weg gegeben. Da kam ziemlich schnell das Feedback, keine Sorge, das wird schon passen.
Ich habe ein bisschen erstaunt zur Kenntnis genommen, kürzlich in der Presse, du hast den Vorsitz des FC Galaxy, des von dir gegründeten Vereins, abgegeben. Wieso gibst du dein Baby weg? Sowas tut man doch nicht.
Ja, man muss irgendwann mal auch irgendwie Prioritäten setzen. Und das ist gerade bei der Frage, ob ich immer Nein sagen kann von vorhin. Es ist natürlich super schwer, wenn man so viele Ämter hat und dann noch irgendwie Familie und eine Firma und Co. und vielleicht auch Hobbys. Ja, dann muss man gucken, dass man Prioritäten setzt. Deswegen musste ich irgendwo Abstriche machen. Und Galaxy war der größte Aufwand, den ich hatte die letzten 12 Jahre. Aber auf der anderen Seite, es gibt keine rechtliche Bindung, dass ich es hätte machen müssen. Aber ich wollte nicht befangen sein. Ich wollte einfach völlig frei sein, weil man kennt mich als Mr. Galaxy. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, wenn es mal Probleme gibt, dass ich dann irgendwie befangen bin. Und dementsprechend war es für mich ganz wichtig. Aber ich muss gestehen, Das war für den Verein das Beste, was passieren konnte, weil ich die letzten 12 Jahre immer wieder gefleht habe, dass ich Hilfe brauche, aber Menschen neigen dazu, wenn etwas läuft, dann zu sagen, ja, das passt schon so, ja. Das heißt, ich habe die letzten 12 Jahre leider Gottes kaum ehrenamtliche Unterstützung gehabt, leider. Und jetzt haben sich eine super coole Truppe daraus entwickelt. Ich glaube, die sind inzwischen 6 Leute im Vorstand, die sehr aktiv sind. Der Verein ist gerade, erlebt seinen zweiten Frühling, wie man so schön sagt. Und eigentlich könnte ich jetzt denken, ah, das lag an mir, jetzt bin ich weg und sie kommen, aber das stimmt nicht. Das ist unter anderem mein bester Freund Rezan Osmanoglu, mein Bruder, der nichts mit Fußball zu tun hat, der aber die Finanzen im Blick hat und ganz viele Leute, die da jetzt aktiv sind, weil sie gemerkt haben, oh, wenn wir jetzt nichts machen, ist der Verein weg und der muss da liquidiert werden. Und manchmal ist sowas ganz gut und dementsprechend, also das war wirklich das Beste, was passieren konnte für den Verein.
Ja, ich werde durch mit meinen Fragen. Das war super spannend. Vielen Dank für die Einblicke, auch privat, Vergangenheit. Ja, Zukunft werden wir dann sehen. Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat und alles Gute.
Ja, danke schön. Euch auch. Ciao.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen, das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal, über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.